Gesundheit hören.
Ich habe ja in meiner Zeit in der Notaufnahme der Allgemeinchirurgie und Proktologie eher die andere Seite kennengelernt, nämlich Fremdkörper rektal. Heute geht's aber um den oberen Teil, nämlich Fremdkörper verschluckt. Und zwar auch nicht bei Kindern oder Babys, sondern bei Erwachsenen. Guten Morgen. Willkommen zu einer Dosis Wissen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag hier schon ab 6 in der Früh mit einem Thema für euch in schnellen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 10. Juni.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und auch wenn diese Situation mit dem bewusst Gegenstand verschlucken eher selten ist, dazu kommen wir gleich noch, warum das aber dann auch wiederum gar nicht unbedingt so selten ist, ist es wichtig, da zu wissen, wie man richtig mit umgeht. Und darum soll es heute gehen, denn es gibt auch eine neue Übersichtsarbeit von deutschen Psychiaterinnen und Psychiatern zum Thema Fremdkörperingestion, so heißt das ja korrekterweise, bei psychischen Störungen. Erschienen ist diese in Fortschritte der Neurologie und Psychiatrie im Februar 2026 und wir haben sie natürlich für euch in die Shownotes gepackt. Und wir konnten auch mit dem Erstautor dieser Übersichtsarbeit sprechen, und zwar mit Maximilian Gahr. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und auch ärztlicher Direktor am Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Schloss Werneck bei Würzburg. Und er sagt uns, natürlich ist Fremdkörperingestion nichts Neues in der Psychiatrie. Wir kennen dieses intentionale Verschlucken von vielen psychischen Erkrankungen. Neu ist allerdings, dass dieses Verhalten von manchen Patienten wiederholt und sozusagen hangartig gezeigt wird. Und damit müssen wir einen Umgang finden. Und das muss, das ist jetzt kein Zitat mehr von ihm, gar nicht unbedingt einen medizinischen Eingriff nach sich ziehen, sondern braucht vielmehr psychiatrische Hilfe. Dazu dann jetzt mehr nach eurem ersten Kaffee des Tages. Zuerst mal schauen wir uns die Zahlen an, beziehungsweise da tun wir uns ein bisschen schwer, denn wie unser Experte erklärt, die Prävalenz und Inzidenz von Fremdkörperingestionen ist in Deutschland nicht gut erfasst. Was wir sehen, sind Bolusimpaktionen, die werden dokumentiert, also dass Nahrung oder Fremdkörper wirklich in der Speiseröhre stecken bleiben. Das sind so 13 auf 100.000 pro Jahr in Deutschland. Aber warum kommen Erwachsene mit Verschluckten überhaupt in die Notaufnahme? Auch da kann man ein bisschen unterteilen. Da gibt es einmal richtige Unfälle, sprich also vielleicht ist bei einer Zahnuntersuchung ein Instrument, ein Bohrerteil oder derartiges abgebrochen oder hat sich gelöst. Damit kommen die Menschen. Oder Klassiker, Gräte, Hühnerknochen, verschluckt, sitzt quer, Zahnstocher mitgegessen. Das habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Eben nicht gesehen, dass da noch was drin war und dann zack, verschluckt. Aber Intention, also das willentliche, gezielte Verschlucken, das sind häufig andere Dinge, sowas wie Löffel, Batterien, Magnete, Rasierklingen, das habe ich auch schon mal gesehen, Zahnbürsten, Kabel. Insgesamt ist das selten, wie gesagt, Zahlen kennen wir nicht genau, aber oftmals sind es dieselben Patientinnen und Patienten, die wir dann wiedersehen und zwar immer, immer wieder. Insgesamt lässt sich schon sagen, die Inzidenz hat zugenommen und 50% dieser Fälle weisen auch zugrunde liegende psychische Erkrankungen auf. Warum wissen wir, dass die Inzidenz so ein bisschen zugenommen hat? Da erklärte Maximilian Gahr, ja, es gibt schon Untersuchungen aus den Notaufnahmen in Australien und den USA, dass es in diesen Regionen in den letzten 5 bis 10 Jahren zu einer Zunahme von intentionalen, repetitiven Fremdkörperingestionen gekommen ist. Und diese Zunahme beobachten, wohlgemerkt, also das ist nicht nachgewiesen und belegt, aber diese Zunahme wird auch beobachtet in der Klinik, in der er arbeitet und auch andere Kolleginnen und Kollegen von anderen Kliniken bestätigen diesen Eindruck. Ganz wichtig und vorneweg zu sagen ist auch, meistens schafft dieser Fremdkörper den Weg durch den Körper eigentlich allein. Das heißt also, irgendwann wird er wieder ausgeschieden. In 80% der Fälle, also sehr vielen eigentlich, ist das eine total komplikationslose Passage, also eine Ausscheidung nach 5 bis 6 Tagen. Es geht tatsächlich sogar mit Rasierklingen. Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Die wurden dann endoskopisch entfernt. Aber das gibt es, dass Fälle auch von Rasierklingen einfach diese Magen-Darm-Passage problemlos geschafft haben. Und skurrilster Fall, so ein Fallreport, den wir gefunden haben, war 30 cm TV-Kabel. Das hat 3 Wochen gebraucht. Da gibt es auch schon eine Übersichtsarbeit zum Thema, die ist von 2012. Und die fasste damals schon zusammen, eine konservativ beobachtende Therapie ist in den meisten Fällen gerechtfertigt. Was ist dann eigentlich das Problem? Es wurde eine Umfrage unter 167 Notaufnahmen in Deutschland durchgeführt. Da erleben fast die Hälfte dieser Notaufnahmen 15 oder mehr Fälle von chronischer Ingestion. Das zieht aber einen sehr, sehr großen Aufwand nach sich. Da braucht es natürlich eine Bildgebung, also auch viel Diagnostik, die dranhängt. In 80% der Fälle wird auch eine Endoskopie durchgeführt und zwar als Notfallmaßnahme. Das heißt also natürlich außerhalb der Regelszeit, ganz oft nachts oder am Wochenende. Die Intensivmedizin ist oft mit eingebunden, die Psychiatrie wird mit eingebunden. 2/3 der Patientinnen und Patienten wird danach in die Psychiatrie verlegt. Das heißt also, wir haben da einen relativ großen Apparat, der da mitarbeitet. Und jetzt dieses, was ich schon andeutete, meist sind es die gleichen Personen, die ja darunter leiden. Da gibt es eine Klinikstudie mit Daten von 2013 bis 2020. Da gab es 166 Aufnahmen wegen willentlicher Fremdkörperingestionen, aber von insgesamt nur 35 PatientInnen. Das heißt also, 35 stellten sich insgesamt 166 mal vor. Das waren dann insgesamt 680 Kliniktage. Also da wird es plötzlich wirklich relevant. 2/3 von diesen Betroffenen litten auch an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das heißt also, es hat definitiv eine psychiatrische Mitthematik. Um auch mal ganz kurz jetzt nach den ganzen Zahlen die Kosten zu nennen, da gibt es eine Studie aus den USA. Das wird mit im Schnitt $14.000 pro Fall bepreist. Und die Übersichtsarbeit aus Deutschland hat sich jetzt eben aus Sicht der Psychiatrie diesen Fällen gewidmet und erstmal untersucht, was sind eigentlich mögliche Gründe für willentliches Verschlucken von Gegenständen. Und da erklärte uns eben Erstautor und unser Experte gar dazu. Wir kennen das von vielen Erkrankungen, zum Beispiel bei Intelligenzminderung, bei Intoxikationen, bei Autismus-Spektrum-Störung kann das vorkommen, bei psychotischen Störungen und auch bei depressiven Störungen. Und vor allen Dingen beobachteten wir es aktuell aber bei emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel beim Borderline-Typ. Und da scheint so ein bisschen, das bemerkt ja auch, das Verschlucken von Fremdkörpern, die Selbstverletzung dieses sich schneiden, abgelöst zu haben, zumindest in Teilen. Und da meint er auch, da wissen wir, das dient der Emotionsregulation. Dieses, ja, Ritzen wird es manchmal auch umgangssprachlich genannt, aber diese Selbstverletzung. Und was er dann sagte, fand ich sehr, sehr interessant. Das sehr schnelle und auch intensive Reagieren, was wir natürlich dann in der Klinik sehen, mit Verlegung in eine andere Notaufnahme vielleicht, Endoskopie, die folgt oder sogar OP, vielleicht eventuell sogar Zwangsmaßnahmen, das kann bei Borderline-PatientInnen zu einer dysfunktionalen Verstärkung der Fremdkörperingestion führen. Und als Vorbemerkung oder Grundlage, Erklärung sagte er, diese Patientinnen und Patienten geraten sehr leicht und sehr intensiv in verschiedene emotionale Zustände, die für sie unerträglich werden und aus denen sie versuchen herauszukommen. Und das machen sie, indem sie sich eben schneiden, sich schlagen, Alkohol trinken oder sich riskant verhalten. Und er vermutet, dass Schlucken von Fremdkörpern auch eine dysfunktionale Emotionsregulationsstrategie ist. Deswegen gehen wir davon aus, so sagte er es, dass das Verzögern und Unterlassen von medizinischen Maßnahmen in diesen Fällen einen therapeutischen Einfluss haben kann und eventuell dazu führt, dass das habituelle Schlucken von Fremdkörpern auf lange Sicht reduziert werden kann. Daher war dann auch dementsprechend eine Empfehlung dieser Studie und des Teams dahinter, diese PatientInnengruppen in den Fokus zu nehmen, also Personen, die wiederkehrende Fremdkörper verschlucken, offensichtlich um Emotionen zu regulieren, denen richtig zu begegnen. Und da war ganz vorneweg am allerwichtigsten eine wohlwollende Haltung. Und Maximilian Gahr weiß, das ist schwer. Besonders wichtig, betonte er, ist zu verstehen, dass das Verhalten ein Symptom einer Erkrankung ist. Es ist falsch zu sagen, der Patient macht das, um uns zu ärgern. Auch wenn es sich natürlich vielleicht so anfühlt. In der Regel können die Patienten einfach gar nicht anders als das. Sie tun das, um ihre ausgeprägten, subjektiv sehr belastenden emotionalen Zustände zu behandeln. Und wie verhalten wir uns dann richtig? Erstmal natürlich Anamnese machen, ganz klar. Was wurde da verschluckt? Die Art der Fremdkörper? Wie viele? Häufig sind es nämlich mehrere, 2 bis 3. Wann wurde verschluckt? Normale körperliche Untersuchung, Allgemeinzustand erheben, aber dann natürlich auch Fokus auf Abdomen, Atemwege, Vitalparameter. Und was muss ich dann machen? Wann muss ich wirklich medizinische Maßnahmen ergreifen? Gut, eigentlich bei scharfen, spitzen Gegenständen, jetzt habe ich aber auch schon erwähnt, Rasierklingen sind auch schon mal durchgewandert. Das ist also immer so ein Ermessensspielraum. Dann eigentlich bei einem Durchmesser über 2,5 cm und einer Länge über 6 cm. Aber eben auch schon erwähnt, die 30 cm TV-Kabel sind auch schon mal ohne Intervention rausgekommen. Wo auf jeden Fall interveniert werden muss, und das wissen wir ja alle auch schon aus der Kindernotfallheilkunde, Batterien, Knopfzellen natürlich, Magnete, da haben wir einfach Risiko der Perforation, Obstruktion oder Schleimhautschädigung, das muss raus. Aber bei allen anderen Gegenständen kann eine Einzelfall-Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen. Unser Experte betonte, das ist ein schmaler Grat. Wenn man diese gastroenterologischen Maßnahmen nach einer Ingestion nicht anwendet und damit auch von den Leitlinienempfehlungen abweicht, muss das sehr gut betrachtet werden und sollte auf jeden Fall gemeinsam, also auch interdisziplinär, diskutiert und dann entschieden werden, ob man eben da was macht oder nicht. Und natürlich spricht er da nicht über den Fall, wo das erste Mal ein Mensch mit einer psychischen Erkrankung in die Notaufnahme kommt und da eine Schraube im Magen hat, sondern er spricht von Patienten, die schon 20 Mal oder öfter Gegenstände geschluckt haben. Vielleicht, so gab er auch zu bedenken, lässt sich ja die Bergung des Gegenstandes auch aufschieben. Denn wenn problematische Gegenstände verschluckt worden sind, so sagt er, und diese innerhalb von 24 Stunden geborgen werden sollten, heißt das aber ja auch, dass man nicht sofort in eine somatische Klinik verlegen muss, sondern dieses Intervall auch ausdehnen kann, um die dysfunktionale Verstärkung möglichst zu vermeiden. Wichtig ist, auch Standards für Kommunikation und Interaktion etablieren, also in der Klinik, im Team selbst. Vor allen Dingen den Frust des Personals, der ja durchaus auch ein Stückchen weit nachvollziehbar ist, den auf jeden Fall wegnehmen, rausnehmen aus dem Team. Das kann den Patienten auch Machtgefühl verleihen. Die Maßgabe muss immer sein, komplett neutral bleiben. Ist ja eigentlich selbstverständlich in unserem Beruf, egal was man da vor sich hat. Aber ich gebe auch persönlich zu, das ist natürlich nicht immer leicht, aber immer wieder dran erinnern. Interdisziplinäre Besprechungen, haben wir schon gesagt, Austausch zwischen der Psychiatrie, Gastroenterologie, Medizin und Pflege, das ist ganz wichtig und letztendlich auch, so betonte es gar, den Patienten, die Patientin einbeziehen. Statt hinter deren Rücken Maßnahmen zu verschreiben, muss man gemeinsam einen Therapievertrag schließen und dann halten sich dann auch alle. Das ist transparent, das führt in einzelnen Fällen zu Erfolgen. Und er gab zu, ja, das ist ein anstrengender, langer Weg, aber vermutlich der einzige, der bei diesem komplexen Phänomen wirklich zielführend ist. Denn spezifische psychotherapeutische Verfahren sind in diesen Fällen oft einfach gar nicht anwendbar und auch nicht verfügbar. Diese grundsätzliche Einstellung, also diesen Ratschlag auch mal abzuwarten, den sehen nicht unbedingt alle so. 2022 gab es schon mal einen psychiatrischen Beitrag in einem Gastrojournal, der allerdings dann auch von der Gastro-Community eher kritisch aufgenommen wurde. Denn da sagten die Kolleginnen und Kollegen auch aus der Gastro, auch die Gefühle des Personals müssen ja anerkannt werden. Stress, Wut, Hilflosigkeit wird da empfunden, wenn diese Patientinnen und Patienten immer wiederkehren. Klar, es darf den Patientinnen nicht zum Vorwurf gemacht werden. Sie gaben aber auch zu bedenken, ob so eine verzögerte Endoskopie nicht auch damit vergleichbar sein könnte, wie einem Menschen nach einer Selbstverletzung das Schmerzmittel vorzuenthalten und ob das nicht als eine Art Strafe wahrgenommen werden könnte. Also, ganz schwieriges Thema. Trifft euch hoffentlich nicht, aber ihr habt gehört, es kann vor allen Dingen dann immer wieder kommen, wenn man es schon mal erlebt hat. Ganz streng prüfen, ob man verzichten oder Hilfemaßnahmen aufschieben kann. Enger Austausch mit allen Beteiligten, das ist mal wieder das A und O. Und wenn ihr euch jetzt noch mehr zu dieser ganzen Versorgung der psychiatrischen Notfälle anhören möchtet, dann empfehle ich euch unsere Ne Dosis Wissen Folge vom 13.05. Da geht es nämlich genau darum, dass ein nicht unerheblicher Anteil der hilfesuchenden Menschen in den Notaufnahmen eigentlich psychiatrische Beschwerden hat. Und deshalb kümmern sich nun Verbände aus Psychiatrie und Psychotherapie auch darum, diese geplante Reform der Notfallversorgung mit zu gestalten. Auf jeden Fall Hörempfehlung, wenn ihr da mehr wissen wollt.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.